Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
In diesem Jahr haben Rauschgiftfahnder weltweit sehr wahrscheinlich so viel Kokain beschlagnahmt wie noch nie zuvor. In Zahlen bedeutet das rund 640.000 Tonnen. Davon gehen Experten aus. Wie viel Kokain tatsächlich im Umlauf ist, das kann man natürlich nur schwer sagen. Das gilt auch für Deutschland.
Optimistische Schätzungen, die gehen davon aus, dass zum Beispiel hier in Deutschland etwa ein Viertel der tatsächlichen Menge wirklich entdeckt wird. Andere sagen, es ist eher doch weniger. Aber wenn wir dabei bleiben und das letzte Jahr anschauen, da wurden in Deutschland 8 Tonnen beschlagnahmt, würde also bedeuten gut 30 Tonnen, die insgesamt eingeschmuggelt wurden.
Das ist Ronald Menners unserer Nachrichtenredaktion und von ihm erfahrt ihr im frischen Podcast vom Update am 28. Dezember auch, warum mehr Kokain eben auch mehr Gewalt und Geldwäsche bedeutet. Heute ist, 28. Dezember, Freitag, also noch 3 Tage bis Silvester. Mitternacht, hoffe ich, stoßt ihr alle schön an mit lieben Menschen. Am besten natürlich mit einem Getränk, das schön perlt, ne? Also Sekt, Prosecco, Champagner vielleicht sogar bei dem einen oder anderen. Gebt lieber mal 3 bis 5 Euro mehr aus als sonst, dann habt ihr auch eine richtig gute Qualität und blamiert euch nicht, sagt Konstantin Baum.
Auf jede Flasche Sekt sowieso schon mal 1,02 € Sektsteuer entfällt, also die gar nicht in die Qualität fließen kann. Und wenn man dann Sekt für 4 Euro kauft, dann kann man sich vorstellen, wie viel Geld dann wirklich für die Qualität drauf geht.
Konstantin muss es wissen, der ist nämlich Master of Wine. Von ihm gibt's Tipps, worauf ihr achten solltet, wenn ihr wirklich ein ordentliches Getränk, also Sekt oder was auch immer, an Silvester anbieten möchtet. In diesem Sinne, Stößchen, kommt gut ins neue Jahr. Schön, dass ihr zugehört habt in 2018 und wir hören uns dann im neuen Jahr 2019 wieder. Ich freue mich schon.
Deutschlandfunk Nova.
Ermittler haben heute am Hamburger Hafen 100 Kilo Kokain beschlagnahmt, versteckt in Bananenkisten. Das ist nur eine Meldung von vielen ähnlichen, die es in den vergangenen Monaten gegeben hat. In diesem Jahr haben Rauschgiftfahnder weltweit sehr wahrscheinlich so viel Kokain beschlagnahmt wie noch nie zuvor. Davon gehen zumindest Experten aus. Und damit würde sich ein Trend bestätigen. Seit Jahren wird nämlich weltweit immer mehr Kokain sichergestellt. Ronald Männer aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Über welche Mengen reden wir denn eigentlich da?
Also im letzten Jahr gab es die bisher höchste Menge, 639 Tonnen Kokain. Dieses Jahr könnte es sogar noch mehr sein. Bis November wurden laut NDR weltweit schon über 600 Tonnen sichergestellt. Und erfahrungsgemäß werden viele Funde erst mit Verspätung gemeldet. Also gut möglich, dass dieser Rekord nochmal gebrochen wird. Und die Entwicklung, die ist echt krass. 2013 zum Beispiel, da wurden weltweit 328 Tonnen beschlagnahmt und eben 4 Jahre später fast doppelt so viel.
Und da reden wir ja jetzt im Moment wirklich nur über dieses Kokain, ne?
Genau, und auch nur über die sichergestellte Menge. Wie viel Kokain tatsächlich im Umlauf ist, das lässt sich seriös gar nicht sagen. Optimistische Schätzungen, die gehen davon aus, dass zum Beispiel hier in Deutschland etwa ein Viertel der tatsächlichen Menge wirklich entdeckt wird. Andere sagen, es ist eher doch weniger. Aber wenn wir dabei bleiben und das letzte Jahr anschauen, da wurden in Deutschland 8 Tonnen beschlagnahmt, würde also bedeuten gut 30 Tonnen, die insgesamt eingeschmuggelt wurden.
Du hast gesagt, die Menge steigt seit Jahren. Woran liegt das denn?
Also Experten sprechen sogar von einem Kokain-Tsunami aus Südamerika, denn von dort kommt das meiste Kokain. Und Grund für diese Kokainschwämme, muss man wirklich sagen, ist, dass das Rauschgift effizienter angebaut wird. Die Koka-Ernte wird immer ertragreicher, dazu werden die Anbauflächen immer größer. Und offenbar setzen die Kartelle auch auf das Motto, Angebot schafft Nachfrage. Also es wird möglichst viel produziert und auf den Markt geworfen. Dazu kommt noch, dass der Vertrieb einfacher geworden ist, dank Social Media, dank Verschlüsselung, Kryptowährung. Auch das sorgt dafür, dass mehr Koks im Angebot ist. Das hat übrigens auch zur Folge, dass weniger gestreckt wird. Also laut einer Studie der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht gibt es im Straßenverkauf reineren Stoff zum gleichen Preis wie früher. Und der Zoll geht laut NDR sogar davon aus, dass Kokain günstiger werden könnte in Zukunft.
Das ist ganz interessant, finde ich, weil Kokain hat ja immer so gegolten als die Droge der Reichen.
Ja, aber das ist längst nicht mehr der Fall. Der Verkaufspreis hier bei uns, der liegt inzwischen bei 50 bis 70 Euro pro Gramm. Und die Suchtberater in Deutschland, die sagen ja, zu uns kommen eigentlich Leute aus allen gesellschaftlichen Schichten. Also Studenten schnupfen genauso wie Bauarbeiter, Banker oder Künstler. Und das liegt auch daran, dass sich der Stoff zumindest in Großstädten wie Hamburg oder Berlin auch relativ leicht auf der Straße kaufen lässt oder sogar per Kokain-Taxi nach Hause geliefert wird.
Geht die Rechnung denn auf? Also mehr Angebot gleich mehr Nachfrage? Gibt es mehr Menschen, die wirklich auf Koks sind, Koks konsumieren?
Also der Weltdrogenbericht der Vereinten Nationen, der zeigt, dass der Konsum von Koks und auch anderen illegalen Drogen insgesamt steigt weltweit. In Deutschland gab es letztes Jahr auch ebenfalls mehr Rauschgiftdelikte. Die Zahl der Fälle, bei denen Koks im Spiel war, die ist deutlich gestiegen, um über 18%. Das ist aber nicht die einzige Folge dieses größeren Angebots an Kokain. Mit dem Rauschgifthandel gehen ja oft auch andere Verbrechen einher. Menschenhandel, Raub, Geldwäsche gehören dazu. Also auch diese Fälle steigen. Und beobachtet wird zum Beispiel in den Niederlanden, aber auch in Belgien, dass es durch mehr Konkurrenz auch einen härteren Verteilungskampf gibt im Drogenmilieu und die Banden auch brutaler werden. Und die Ermittler befürchten, dass das hier in Deutschland bald auch so ist.
Mehr Kokain bedeutet auch mehr Gewalt und Geldwäsche, auch bei uns. Ronald Menn hatte die Infos dazu.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit Montag bebt die Erde auf Sizilien wieder, weil der Ätna ausgebrochen ist. 28 Menschen sind verletzt worden, mehr als 400 wurden evakuiert und sind jetzt in Notunterkünften. Die italienische Regierung will den Notstand ausrufen für die betroffenen Gebiete in der Region Catania. Beruhigt sich der Ätna denn jetzt wieder auch? Ich habe mal nachgefragt bei Ulrich Küppers, der ist Vulkanologe. Herr Küppers, der Ätna ist einer der aktivsten Vulkane weltweit. Den letzten Ausbruch gab es im vorigen März. Wie bewerten Sie denn eigentlich diesen aktuellen Ausbruch?
Das ist überhaupt nichts Ungewöhnliches. Es ist auch nicht so, wie jetzt gesagt wurde, der Ätna ist am 24. neu ausgebrochen, sondern die Ausbruchsaktivität hatte sich über bestimmt 2 Wochen vorher schon angekündigt und war Stück für Stück immer mehr geworden. Was sicherlich jetzt ungewöhnlich war, war dieses relativ flache Erdbeben unter bewohnter Ortschaft und dann das, was darauf gefolgt ist. Wobei auch so ein Spaltenausbruch, so wie wir den nennen, ist für den Ätna überhaupt nichts Ungewöhnliches.
Dieser Flachausbruch haben Sie, glaube ich, gerade gesagt. Ne? Also das muss man
Erdbeben,
genau. Das muss man vielleicht noch mal ein bisschen erklären. Also ich glaube, das Beben war ja im Verhältnis gar nicht mal so stark, aber es ist eben relativ nah an der Erdoberfläche gewesen. Das ist auch etwas, was man schon kennt vom Ätna, oder ist das eher ungewöhnlich?
Nein, Sizilien bzw. die Ostküste Siziliens liegt in einem tektonisch aktiven Gebiet. Das heißt, dort kommt es immer wieder zu Erdbeben. Ich meine, gerade heute jährt sich zum 100. Male das schwere Erdbeben von Messina 1908, wo knapp 100.000 Menschen gestorben sind. Also wir wissen, dass es an der Ostseite Siziliens und damit auch an der Ostflanke des Ätna Erdbeben geben kann. Das Ungewöhnliche war jetzt sicherlich dieses Erdbeben in der geringen Tiefe, also Magnitude 4,8 oder 5,0 in nur 1 Kilometer Tiefe ist sicherlich nicht das Normale vom Ätna, aber ist sicherlich auch nichts, was noch nie passiert wäre.
Jetzt gilt dieser Ätna, dieser Vulkan ja als besonders gut überwacht. Es gibt ein Frühwarnsystem. Können Sie uns noch mal ein bisschen erklären, wie das eigentlich funktioniert?
Ja, aktive Vulkane werden und damit eben auch der Ätna werden kontinuierlich, also 24 Stunden, 7 Tage die Woche überwacht und man misst eben die unterschiedlichen Parameter, die ein aktiver Vulkan zeigt. Also man misst die Deformation der Vulkanflanken, man misst die Menge an Gas, die austritt, man misst die Temperatur der Gipfelkrater, man misst die Geräusche des Vulkans, also da verwendet man unter anderem Infrasound. Also dort gibt es das INGV, das ist das italienische Nationale Zentrum für Geophysik und Vulkanologie, und auch die Uni Florenz, die überwachen den Ätna sehr genau und haben letztendlich auch alles, was sich jetzt ergeben hat und was passiert ist, hat man zwar nicht in jedem Detail, aber doch vorausgesehen.
Kann man denn anhand dieser Daten dann auch ableiten oder schon mal eine Prognose geben, ob sich der Ätna in der nächsten Zeit wieder beruhigen wird?
Also es ist so, dass momentan die Aktivität schon wieder zurückgeht. Also diese Lavaströme, die sich gebildet haben, die waren von sehr kurzer Lebensdauer, soll heißen, die kühlen momentan ab. Es fließt keine Lava mehr nach. Der Ätna hat in den letzten Wochen Ausbruchsaktivität an 2 oder 3 seiner 4 Gipfelkrater gezeigt. Momentan konzentriert sich alles wohl wiederum auf den einen Krater, die Bocca Nuova. Das Einzige, was momentan noch ein bisschen erhöht ist, ist der Ausstoß an Kohlendioxid und an Schwefelgasen. Aber ansonsten hat sich der Ätna eigentlich schon wieder beruhigt.
Kann der Ätna eigentlich auch abrutschen? Ich denke jetzt gerade eben an das, was in Indonesien passiert ist, also beim Anak Krakatau. Könnte das beim Ätna auch passieren, theoretisch?
Also theoretisch ist alles möglich, so sagen die Geowissenschaftler immer. Also nein, es ist richtig, dass festgestellt wurde mit land- und meeresbodengestützten Instrumenten, dass sich die Ostflanke des Ätna Richtung Osten bewegt. Das ist in der Form nichts Neues gewesen. Das wissen wir seit Mitte der 80er Jahre, aber man konnte das halt jetzt quantitativ besser feststellen. Dass die Ostflanke des Ätna jetzt katastrophal abrutscht, wie die Flanke des Anak Krakatau, ist eigentlich nicht zu erwarten.
Also der Ätna ist aktiv, bricht aus, das ist an sich nicht ungewöhnlich, aber dass dieses Erdbeben von dieser Woche eben so nah an der Oberfläche gewesen ist, das kommt eben auch beim Ätna nicht so häufig vor, erklärt hat's euch Ulrich Küppers, der ist Vulkanologe an der LMU München.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heißzeit ist das Wort des Jahres. An Weihnachten war es wirklich so mild, dass man fast geschwitzt hat. Und Schnee ist die Ausnahme. Im Durchschnitt ist es sehr, sehr warm gewesen in diesem Jahr. Oder täuscht das? Na, mal gucken, wie die Temperaturen 2018 gewesen sind. Ich habe nachgefragt bei Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst. Andreas, war es wirklich so warm in diesem Jahr?
Auf jeden Fall. Also wir haben mal unsere ganzen Werte jetzt in den Topf geschmissen und ausgewertet und haben festgestellt, dass es sogar das wärmste Jahr seit 1881 ist. Und 1881 deshalb, weil seit diesem Zeitpunkt haben wir also Messwerte von vielen Stationen und können da so ein Deutschlandmittel berechnen. Und insofern ist es schon extrem, was wir dieses Jahr erlebt haben.
Und was sagt dieses Mittel? Also wo lag die Temperatur?
Ja, 10,4 hört sich natürlich jetzt für viele Leute auch kalt an. Man muss dann beachten, das ist für ganz Deutschland, also von der Zugspitze bis Helgoland mitteln wir da die Temperaturen von unseren über 2000 Wetterstationen. Und dann mitteln wir praktisch über 365 Tage mal 24 Stunden. Also da geht alles rein von den minus 15 Grad im Januar bis zu den knapp 40 Grad im Sommer. Und das ist dann das Jahresmittel. Und da liegen wir wirklich mit 10,4 Grad vorne und haben das wärmste Jahr 2014 um ein Zehntel Grad überboten. Also das ist wirklich noch nie so warm gewesen, wenn man sich das ganze Jahr anguckt, wie jetzt dieses Jahr 2018.
Wenn ihr jetzt so viele Wetterstationen habt, kannst du mir ganz bestimmt auch sagen, wo es am allerwärmsten gewesen ist in diesem Jahr. Wo waren das?
Ja, das haben wir auch mal untersucht. Da haben wir, wie gesagt, fast 2000 Wetterstationen. Und dieses Jahr liegt eine Station vorne im Rhein-Main-Gebiet. Und zwar ist das unsere Wetterstation in Frankfurt-Main-Westend an der Uni. Da waren es 12,9 Grad. Und das ist auch gleichzeitig der wärmste Ort oder die wärmste Temperatur, die jemals an einer Wetterstation in Deutschland über ein Jahr gemessen worden ist. Da haben wir den alten Rekord von Freiburg von 2000 mit 12,8 Grad auch genau um Zehntel geknackt. Also Frankfurt Innenstadt war der Hitzepol in Deutschland 2018.
Aber warum ausgerechnet Frankfurt? Woher kommt das?
Ja, das kann man so ein bisschen erklären mit zwei Dingen, die da zusammenkommen. Einmal Frankfurt, diese Station, die wir da haben, die liegt in der Innenstadt und im Sommer gerade bilden die Innenstädte so eine Wärmeinsel, wie wir Meteorologen sagen. Das heißt, die Luft heizt sich in den Städten viel stärker auf als im Umland. Das liegt an der Versiegelung der Böden, überall Beton, überall Asphalt und dadurch wird einfach die Luft noch stärker erhitzt. Und abends und nachts kommen dann noch diese Gebäude, die die Wärme wieder zurückstrahlen, also die Hochhäuser von diesen ganzen Straßenschluchten, da kühlt es sich dann nachts kaum ab. Das kann im Sommer sogar fast 10 Grad wärmer sein als im Umland von Frankfurt. Und das macht sich dann dort bemerkbar. Wir haben nämlich auch eine Wetterstation am Flughafen, die liegt also außerhalb von Frankfurt. Und da war es fast ein halbes Grad kühler über das ganze Jahr. Und zusätzlich muss man natürlich wissen, dass das Rhein-Main-Gebiet so mit dem Rheintal, so von Duisburg runter bis Freiburg, sowieso schon die wärmste Region in Deutschland ist, weil dort kommt oftmals so vom Atlantik und von Frankreich die warme Luft an. Und deshalb ist es auch in normalen Jahren dort schon am wärmsten in Deutschland.
Wenn wir jetzt nochmal auf dieses Jahresmittel gucken, ne? Also 10,4 Grad hast du gesagt. Was ist das denn, dass das jetzt in diesem Jahr so warm gewesen ist? Ist das Zufall? Kennt man das eigentlich schon? Sind das Auswirkungen des Klimawandels? Wie bewertest du das?
Also ein einzelnes Jahr kann alleine nie für den Klima, für die Klimaerwärmung oder den Klimawandel sprechen. Aber wir können ja zurückblicken jetzt auf eine lange Serie seit 1881, wo wir diese Werte anschauen können. Und da fällt es schon auf, wenn man sich da mal diese Grafiken anschaut, dass es vor allem etwa seit 20 Jahren, seit 1990, fast jedes Jahr zu warm war. Und seit 2000 gab es nur ein Jahr, das war 2010, wo es mal kühler war als im langjährigen Mittelwert. Und das ist eindeutig der Klimawandel. Also man sieht, dass über viele, viele Jahre sich jetzt diese warmen Temperaturen aneinanderreihen. Und das kann man eigentlich nur mit diesem Klimawandel, mit der Klimaerwärmung erklären. Das ist kein Zufall mehr inzwischen.
Wann wird es denn eigentlich mal wieder richtig Winter mit Schnee und so? Oder können wir das erstmal abschreiben?
Ja, werde ich natürlich auch immer gerne gefragt und am besten schon im November eine Prognose machen für Weihnachten und dann bis Fasching. Also wir können immer mit unseren Wettercomputern so 7 Tage in die Zukunft gucken, Tage genau, mit dem Trend auch 10 Tage. Und da sieht es so aus, dass es jetzt nach Silvester, nach Neujahr mal kälter wird. Also so Mitte nächster Woche dreht auf einmal mal so die Luft auf nördliche bis östliche Richtungen. Dann kann es mal frostig werden in Deutschland, aber das ist jetzt noch nicht der knackige Wintereinbruch vor allem. Es wird auch nicht viel Schnee geben. Und wann es dann in Deutschland richtig weiß wird, dass man sagt, überall Schnee, das kann man momentan nicht vorhersagen, weil wie gesagt, in den nächsten 10 Tagen wird es zwar mal kälter, aber es wird nicht in ganz Deutschland Schnee geben. Aber der Winter geht ja noch, vorher Jahr wurde es ja auch erst Ende Februar kalt. Also da will ich die Hoffnung noch nicht aufgeben, dass wir irgendwann in diesem Winter auch nochmal richtig Schnee und Frost bekommen.
Seit 1990 jedes Jahr zu warm. In diesem Jahr Durchschnittstemperatur von 10,4 Grad. Krass. Von Andreas Friedrich habt ihr die Infos bekommen zum warmen Jahr 2018.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Er hat es im Wahlkampf versprochen und was ein Donald Trump verspricht, das will er auch halten. Um die Grenze zu Mexiko zu bauen, will der amerikanische Präsident 5 Milliarden US-Dollar vom Kongress. Nur die bekommt er eben nicht. Blockadepolitik, und die führt dazu, dass es eine Haushaltssperre, den sogenannten Shutdown, gibt seit mittlerweile einer Woche. Das heißt, die Bundesbehörden arbeiten nicht mehr, unter anderem. Für uns in Washington ist Jan Bösche. Jan, Donald Trump hat über Twitter jetzt gedroht, er würde die komplette Grenze zu Mexiko dicht machen, wenn die Demokraten nicht das Geld genehmigen. Wie haben die Demokraten auf diese Drohung reagiert bisher?
Kühl, locker, und haben diese Drohung nicht wirklich ernst genommen. Und es gibt auch ein großes Fragezeichen, ob diese Drohung wirklich ernst gemeint ist. Eine Schließung der Grenze würde der amerikanischen Wirtschaft großen Schaden zufügen, würde aber niemanden davon abhalten, die Grenze illegal zu übertreten. Also das war eher, vermute ich, ein Zeichen des Präsidenten, wie ernst es ihm ist, wie sehr er dieses Geld haben möchte. Es war nicht wirklich ein Verhandlungsangebot, und ich glaube auch nicht, dass das irgendwie ein Gedanke war, den er wirklich ernsthaft verfolgt.
Trotzdem, wie geht's denn dann jetzt weiter? Also welche Optionen gibt es denn überhaupt noch?
Ja, das ist die große Frage. Man hatte sich ja vor Weihnachten nicht einigen können. Daraufhin sind die meisten Abgeordneten nach Hause gefahren. Der Präsident war in Washington geblieben. Alles sieht danach aus, dass eine Lösung wirklich erst im neuen Jahr gefunden werden kann. Das hat einen ganz einfachen, ganz pragmatischen Grund. Am 3. Januar tritt der neue Kongress zusammen. Im Senat ändert sich dann wenig. Trumps Republikaner haben dort weiter die Mehrheit. Aber im Repräsentantenhaus ändert sich die Mehrheit. Ab dann haben dort nämlich die Demokraten das Sagen. Und das wird dann die Mehrheit sein, mit der Donald Trump Politik sein muss. Also alles sieht danach aus, dass es vorher keine Lösung mehr geben wird, sondern dass Donald Trump sich dann mit den Demokraten auseinandersetzen muss. Das Weiße Haus hat sich heute beklagt, dass kein Demokrat versucht hat, mit dem Präsidenten irgendwie einen Kompromiss zu finden. Auf der anderen Seite ist auch aufgefallen, gerade rund um Weihnachten, dass Donald Trump sich lieber mit seiner eigenen Partei getroffen hat und nicht mit den Demokraten. Also da wirft man sich gegenseitig vor, nicht auf Kompromisssuche zu sein, aber ganz klar ist, man wird einen Kompromiss am Ende finden müssen.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, also man macht sich so gegenseitige Vorwürfe und man steht natürlich auch im krassen Gegensatz zueinander. Wenn wir jetzt mal eine Aussage von Donald Trump nehmen, der sagt eben, jeder wisse, dass so eine Mauer effektiv sei. Die Demokraten behaupten das Gegenteil, also es sei überhaupt nicht effektiv. Was sagen denn eigentlich Umfragen? Wie sehen die Amerikaner das?
Umfragen zeigen, dass eine Mehrheit der Amerikaner diese Mauer ablehnt, ganz besonders mit einem 5 Milliarden Dollar Preisschild dran geklebt. Es gibt auch andere Umfragen, die zeigen, dass nicht das rund 47% der Amerikaner Donald Trump für diesen Shutdown verantwortlich machen, nur 33% der Amerikaner die Demokraten. Also so betrachtet sieht das nicht gut aus für Donald Trump, aber wir dürfen nicht vergessen, die Mauer war ein wichtiges Wahlkampfversprechen an seine Basis und seine Basis findet das richtig, was er tut. Viele dort sagen, ja, endlich wirft er das gesamte politische Gewicht in die Waagschale für diese Mauer. Also Donald Trump hat ein Gespür für seine Basis. Er weiß, dort ist diese Mauer wichtig. Deswegen kämpft er diesen Kampf, dass das in der Breite des Landes jetzt gar nicht so wichtig gesehen wird. Das ist für ihn da nachrangig.
Lass uns noch mal kurz auf diese Haushaltssperre gucken. Also Shutdown, so nennt man das ja in den USA. Was bedeutet das eigentlich für den amerikanischen Staat?
Also das bedeutet in diesem konkreten Fall, dass 9 von 15 Ministerien nicht arbeitsfähig sind. 800.000 Beschäftigte sind betroffen. Über die Hälfte von denen muss trotzdem zur Arbeit kommen. FBI-Agenten zum Beispiel oder Sicherheitskräfte an den Flughäfen, weil sie als wichtig eingestellt worden sind. Das heißt, diejenigen arbeiten zurzeit ohne Geld. Meistens war es so, dass diese Angestellten im Nachhinein das Geld zurückbezahlt bekommen haben. Aber das hilft natürlich nicht, wenn man so wie viele Familien wirklich von Gehaltscheck zu Gehaltscheck lebt, dann fehlt das Geld jetzt. Noch schlimmer ist es für die vielen Leiharbeiter, die die Regierung beschäftigt, weil die müssen auch zu Hause bleiben und die kriegen keinen Ausgleich dafür. Also für manche Familien, gerade hier in Washington, sind das wirklich sehr, sehr harte Zeiten.
Jan Bösche, unser Korrespondent in Washington, über den Shutdown in den USA, der, so wie es aussieht, auf jeden Fall noch bis ins nächste Jahr hineinreichen wird.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ihr Lieben, jetzt schon mal Stößchen. Ja. Oh. Wunderbar. Am Montag ist Silvester und natürlich, ihr wisst es, wird angestoßen. Mitternacht, entweder mit Sekt oder Prosecco oder Cremant, Champagner vielleicht. Wichtigstes Kriterium für mich, er muss schmecken. Was sagst du, Konstantin?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Er muss schmecken. Er muss allen Gästen vor allen Dingen am Tisch schmecken. Das ist ganz wichtig.
Aber mal unabhängig vom Geschmack, kann man denn eigentlich noch an anderen Kriterien, zum Beispiel daran, wie teuer dieses Getränk ist, also kann man am Preis erkennen, ob der Sekt, was auch immer, gut ist oder nicht? Und darüber spreche ich jetzt mit Konstantin Baum, der kann uns das sagen, der ist nämlich Master of Wine und hat die Profi-Tipps. Also Konstantin, Weihnachten, Silvester ist natürlich so eine Hochzeit jetzt für diese ganzen Getränke. Sagt denn der Preis irgendwas aus über die Qualität? Also habe ich jetzt wirklich einen besseren Sekt, wenn ich 20 Euro dafür ausgebe oder ist der für 5 Euro genauso gut?
Also in der Regel ist der Preis schon ein ganz guter Indikator für Qualität. Natürlich kann man sich da nicht immer so hundertprozentig drauf verlassen. Und man muss immer bedenken, dass umso teuer das Ganze dann wird, desto geringer sind in der Regel dann die Unterschiede zwischen den Qualitäten. Also der Champagner für 80 Euro ist jetzt nicht unbedingt so viel besser als der Champagner für 70 Euro. Da kommen andere Faktoren ins Spiel. Aber der Preis ist schon gar nicht so ganz unwichtig. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass auf jede Flasche Sekt sowieso schon mal 1,02 € Sektsteuer entfällt, also die gar nicht in die Qualität fließen kann. Und wenn man dann Sekt für 4 Euro kauft, dann kann man sich vorstellen, wie viel Geld dann wirklich für die Qualität für die Qualität drauf geht. So.
Wie viel würdest du also mindestens investieren? Was würdest du sagen, was sollte man auf jeden Fall ausgeben, wenn man sagen würde, so, das ist jetzt ein guter Sekt, blamiere ich mich nicht mit am Silvester?
Also ich würde sagen, so um die 10 Euro findet man schon richtig gute Sekte, Cremants, Cavas und so weiter und so fort. Und ich finde, gerade an Silvester sollte man jetzt nicht unbedingt auf jeden einzelnen Euro gucken.
Bist du eher so, würdest du sagen, ist es Sekt eher so das Getränk zum Anstoßen oder würdest du, weil es eben Silvester ist, doch dann eher auf noch etwas höherwertigeres gehen?
Also bei mir gibt es Champagner, aber es gibt tolle Sekte, die ähnliche Qualität haben wie ein Champagner. Da sollte man darauf achten, dass man eher einen Winzersekt kauft. Der ist von einem einzelnen Winzer dann und nicht von einem großen Unternehmen. Oder man sollte einen Sekt eines bestimmten Anbaugebietes, BA wird das meistens abgekürzt, kaufen. Das sind in der Regel die besseren Schaumweine.
Wenn ich jetzt nicht so die Checkerin bin, ne, und trotzdem eben was Ordentliches anbieten möchte, worauf könnte ich noch achten? Also Winzersekt hast du gerade gesagt, bestimmtes Anbaugebiet, mindestens 10 Euro. Was gibt's noch so für Kriterien, Checkliste, was man so abhaken könnte?
Die besten Schaumweine werden mit der Methode der traditionellen Flaschengärung hergestellt. Und das steht dann auch auf der Flasche. Da steht dann traditionelle Flaschengärung in der Regel hinten oder vorne auf dem Etikett. Und das bedeutet, dass der Sekt in der Flasche vergoren wurde und in der Flasche gereift wurde. Und dadurch wird er halt einfach nochmal ein bisschen komplexer, reichhaltiger und macht mir zumindest mehr Spaß.
Also du stößt am Montag mit Champagner an, ist richtig?
Ja, das stimmt.
Gut, schön. Ja, Konstantin, dann lass es dir schmecken. Vielen Dank für deine Tipps und rutsch gut ins neue Jahr. Vielen Dank.
Ebenso, gerne.
Tschüss.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.